Herzlich willkommen zur Welle Lernen Digital mit Jochen Muß-Mehrholz und heute der letzten Folge dieser Staffel, vielleicht dieser Reihe. Dazu ein paar Worte mehr am Ende dieser Folge. Zunächst geht's nach Niedersachsen, denn von dort kommt die heutige Folge. In Lehrte steht ein Tagungshaus. Das wäre für sich genommen vielleicht noch nicht eine wichtige Nachricht für diese Podcast-Reihe, aber was dort stattgefunden hat, das ist bemerkenswert. Im Februar 2026 gab es dort eine Tagung, die hieß Offene KI in der Bildung. Und das Thema ist ja schon interessant, aber noch interessanter wird es dadurch, dass zwei sehr unterschiedliche Akteure gemeinsam eingeladen haben. Dazu gleich mehr. Davor noch ein Blick auf die weiteren Themen dieser Folge. Wir haben die Rubrik Hashtag trotzdem heute zur Frage, warum es sich trotzdem lohnt oder erstmal überhaupt möglich ist, Fortbildungsmaterialien zum Thema KI zu entwickeln, ein Thema, das sich ja rasant ändert, in dem vieles nicht geklärt ist und wie man diese Fortbildungsmaterialien dann auch noch offen und länderübergreifend entwickeln kann, das wird uns Jörg Steinemann nachher erzählen. Davor gibt es unsere Rubrik Lernen Level Up mit Antworten als Sprachnachrichten auf die Frage, was sind deine Wünsche für die Lehrkräftebildung zum Thema digital gestütztes Lehren und Lernen in den kommenden Jahren? Los geht's in Lehrte. Kooperationen sind bei Bildungsveranstaltungen jetzt ja keine große Ausnahme. Und doch würde ich sagen, so eine Kooperation wie in diesem Fall sieht man nicht alle Tage. Da tut sich das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung, kurz NLQ, und die zivilgesellschaftliche Wikimedia Deutschland, das ist ein e.V., zusammen. Und dann machen sie so eine Tagung, bei der wirklich ganz, ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen, die das Thema offene KI in der Bildung vorantreiben wollen. Ich habe als Teilnehmer dort an einigen Workshops mitgemacht und war sehr beeindruckt von diesem gemeinsamen Herausfinden und diesem gemeinsamen Gestaltungswillen und habe dann am Abend die Gastgeber gefragt, ob sie sich für einen Podcast mit mir zusammensetzen. Dann haben wir noch aus dem Teilnehmerkreis einen Wissenschaftler hinzugewonnen und dadurch entstand das folgende Dreieck, um multiperspektivisch auf das Thema zu schauen. Das Thema heißt also, warum sollten und wie können staatliche Landesinstitute mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammenarbeiten. Hinter dem Mikrofon sind Sarah Isabella Behrens von Wikimedia Deutschland e.V., Jörg Steinemann vom NLQ und Mario Tormo Romero vom KI-Service-Zentrum beim Hasso-Plattner-Institut HPI. Los geht's! Wir sitzen in Niedersachsen, genauer gesagt bei Hannover, noch genauer gesagt in Lehrte, am Rande einer Tagung. Diese Tagung beschäftigt sich mit dem Thema offene KI für die Schule. Und darüber wollen wir ein Stück weit heute reden. Und dann wollen wir noch mehr darüber reden, was das für eine Gruppe ist, die hier zusammenkommt und was man davon lernen kann. Denn hier kommen jetzt nicht nur zum Beispiel Leute aus der Wissenschaft zusammen und überlegen sich, was könnte da passieren und wie rollen wir das später aus? Hier kommen nicht nur Leute vom Niedersächsischen Landesinstitut zusammen und überlegen sich Maßnahmen, von denen dann die Praxis profitieren soll. Hier kommen nicht nur zivilgesellschaftliche Akteure, zum Beispiel von der Wikimedia Deutschland zusammen, sondern ganz viele verschiedene, die miteinander arbeiten und dieses gemeinsame Vorantreiben von Themen, Herausfinden von Neuem, Aushandeln, Diskutieren, das wollen wir nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Oder wie man wissenschaftlich sagen würde, ko-konstruktive Dialoge analysieren. Ich bitte alle Gäste, sich kurz vorzustellen. Wer seid ihr? Was arbeitet ihr? Und ein Beispiel aus eurer persönlichen Welt, wo ihr sagt, da habt ihr eigentlich Lernen gesehen, gedacht, ja, so müsste doch Lernen eigentlich immer sein. Wir fangen mal mit dem geografischen Hausherrn hier in Niedersachsen an, weil Jörg Steinemann vom NLQ ist der einzige von uns, der jetzt in Niedersachsen sonst auch ist. Jörg, wer bist du, was machst du, wie sollte Lernen immer sein?
Jöran, vielen Dank. Ich bin Jörg Steinemann, war 20 Jahre lang Lehrkraft mit den Fächern Sportbiologie, zuerst abgeordnet, mittlerweile versetzt an das NLQ mit dem Arbeitsschwerpunkt des mobilen Lernens. Wie sollte für mich Lernen aussehen? Je weniger ich mich in den Fokus stelle als Lehrkraft und je mehr ich die Eigenverantwortung des Lernens auf die Schülerinnen und Schüler übertrage, bei einer funktionierenden Infrastruktur, umso wirksamer und nachhaltiger wird das Lernen.
Sarah Isabella Behrens ist Co-Gastgeberin dieser Tagung, weil Wikimedia Deutschland e.V. Co-Veranstalterin ist. Magst du kurz was zu dir sagen und zu einer Geschichte, wo du sagst, so sollte Lernen eigentlich aussehen?
Ja, gerne. Also du hast mich ja jetzt praktisch schon vorgestellt. Ich bin Managerin für Bildungspolitik bei Wikimedia und wie sollte Lernen für mich aussehen? Ich habe sofort gedacht, Fehler machen. Also definitiv direkt ins kalte Wasser springen, ausprobieren, nicht davor gefeit sein, dass Dinge vielleicht nicht unbedingt so laufen, wie man sich das direkt vorstellt. Ausprobieren und danach draufschauen, was hat gut funktioniert, was vielleicht auch nicht und was würde ich beibehalten.
Bei der Tagung als Teilnehmer ist Mario Tomo-Romero vom HPI. Und dann haben wir gesagt, ein Wissenschaftler kann die Runde gut noch bereichern. Magst du kurz was sagen? Was machst du beim HPI und wie sollte Lernen für dich aussehen?
Ja, gerne. Ja, wie du gesagt hast, mein Name ist Mario Tomo-Romero. Ich bin KI-Ingenieur bei der KI-Service Center am Hasso-Plattner-Institut und wir helfen Firmen, Schulen, Verwaltung mit KI anzufangen. Und an deine Frage, ich kann mich daran erinnern, ich war früher auch Physik- und Mathelehrer und wir hatten eine Fermi-Aufgabe. Greenpeace hat viele gelbe Farbe um Goldense herum in diesem großen Kreisverkehr. Und die Autos sind über die gelbe Farbe einfach gefahren und haben so eine riesige Zone gemacht. Und die Schüler mussten einfach anhand eines Foto von der Presse einschätzen, wie viele Liter Farbe haben die Leute von Greenpeace auf dem Boden weggeschmissen. Also es war einfach. Und die Gruppen waren richtig gut. Eine Gruppe Mädels haben die genaue Menge von Liter, 35.000 Liter, erwähnt. Und als ich das gesagt habe, sie waren so begeistert, sie meinten, wir hatten vorher Fläche von unterschiedlichen geometrischen Figuren und sie waren total begeistert. Wir haben es verstanden und es ist nützlich. Schon diese Überraschung und diese Ereignis, haben etwas gelernt und es ist nützlich für etwas. Ja, das... Ganz heraus.
Wer das jetzt als Podcast-HörerIn vielleicht gleich googelt, wie die Bilder aussehen, wir gucken, ob wir in den Shownotes ein Bild verlinken. Wahrscheinlich gibt es im Internet Fotos von dem Resultat. Mhm. Diese Tagung zur offenen KI in der Schule findet das zweite Mal schon statt oder als Fortsetzung statt. Darf ich, Sarah, dich fragen, die Origin-Story dieser Tagung zu erzählen? Wie kam es überhaupt dazu? Das ist ja nicht so selbstverständlich, dass sich ein zivilgesellschaftlicher Akteur wie die Wikimedia und ein staatlicher Akteur wie das NLQ zusammentun, sagen, ja, da laden wir mal gemeinsam ein.
Ja, die Geburtsgeschichte praktisch, die hat eigentlich schon ein bisschen davor stattgefunden. Da gab es schon mal ein, ja, Community-Treffen auch aus verschiedenen StakeholderInnen geschmückt, wenn man so will, wo Verwaltung, Menschen aus der OER-Szene, aus Politik auch zusammenkamen, schon über das Thema offene KI in der Bildung zu sprechen. Und in diesem Kontext hat sich herauskristallisiert, okay, wir könnten auch mehr den Fokus noch auf den Schulbereich setzen. Und so kam Wikimedia, das war noch eine Kollegin aus meinem Team, die dann mit Jörg Steinemann vom NLQ ins Gespräch kam dazu und dann, ja, war die Idee geboren, in die Richtung auch zu arbeiten und die erste Veranstaltung dann im Juni letzten Jahres, also 2025, umzusetzen und das war dann der Auftakt.
Und das war reiner Zufall. Also es gab keine Steuerung, sondern wir haben uns zufällig getroffen. In einer völlig anderen Runde kamen dann auf die, haben über offene KI in der Bildung gesprochen und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist doch super, Wikimedia und NLQ als Landesinstitut, jeder bringt seine Exzellenzen ein, lass uns eine Tagung veranstalten. Und anscheinend war der erste Teil so gut, dass die Teilnehmenden sagten, wir wollen einen zweiten Teil haben.
Kurz für die Außer Niedersachsen, das NLQ ist die Abkürzung für?
Das Niedersächsische Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung.
Und wie oft passiert es, dass ihr solche Kooperationen macht?
Häufig. Also wir haben festgestellt, und das praktizieren wir seit Jahren, je mehr Stakeholder, je mehr Kompetenz wir ins Team holen, auch aus unterschiedlichsten Disziplinen, umso besser werden wir. Wir haben wirklich schon jahrelange Erfahrung, auch im länderübergreifenden Austausch, Zusammenarbeit mit anderen Landesinstituten, aber auch mit Organisationen aus der Zivilgesellschaft und natürlich auch mit kommerziellen Anbietenden, die für uns im Auftrage Content produzieren.
Mario, du bist jetzt als Teilnehmer hier. Warst du auch bei der ersten Tagung schon dabei?
Nee, leider nicht.
Kannst du noch dich erinnern, wie du überhaupt auf diese Tagung hier aufmerksam wurdest?
Ja, durch einen Kollegen von mir, Hanno. Aha. Aber er konnte diesmal nicht dabei sein und hab übernommen.
Und wenn da jetzt Leute da draußen sitzen, die ja nicht wissen, wie das hier bei der Tagung aussieht, kannst du uns einen Eindruck beschreiben, was sind das für Leute, die hier zusammengekommen sind? Was ist das für eine Gruppe, die hier zusammenarbeitet?
Es ist sehr überraschend, also so der Hintergrund ist richtig bunt, also gibt es auf von überhaupt jede Ebene, also Beratern gibt es, Lehrer gibt es, also von jeder Schicht ist hier repräsentiert. Also wir können sehr gut sprechen, weil alle Akteure auf dem, ja, auf der Tagung sind. Es ist, das ermöglicht eine sehr flüssige Kommunikation, nicht reibungslos, gibt es unterschiedliche Perspektiven, aber auf eine sehr konstruktive Weise.
Könnt ihr als Gastgeber, Sarah und Jörg, sagen, habt ihr die also ausgewählt, damit das repräsentativ hier alles vertreten ist? Oder wie würdet ihr sagen, kommt eigentlich diese Gruppe zustande?
Ja.
Vielleicht auch nochmal so, wie viele sind das eigentlich gerade, die jetzt hier sind?
Wie viele sind wir?
Wir sind geschätzt 45 Personen, hätte ich jetzt gesagt.
Plus, minus,
ja. Ja. Eine sehr bunt, breit gesteuerte Gruppe mit sehr vielen Kompetenzen. Und die Veranstaltung war ausgeschrieben über das Niedersächsische Lerncenter. Das ist unsere Veranstaltungsplattform, worüber wir Veranstaltungen organisieren. Und jede Person, die Interesse hat, kann sich darüber anmelden, egal ob sie aus Niedersachsen kommt oder Lehrkraft ist oder keine Lehrkraft, völlig egal. Aber wir haben natürlich auch sehr viel in unseren Netzwerken Werbung gemacht und gebeten, diese Netzwerke, so mögen da bitte andere Netzwerke darüber informieren.
Ergänzend dazu würde ich noch sagen, dass wir proaktiv auch noch Menschen angesprochen haben, beispielsweise auch vom HPI, dass wir möglichst auch die Perspektiven hier zusammenbringen, die möglicherweise gut wären, hier zu sein, aber vielleicht noch gar nicht von der Veranstaltung wissen. Das heißt, klar, wir gehen über Communities, auch über Landesmedienanstalten, über Newsletter in allen möglichen Sphären, um zu zeigen, okay, es gibt diese Veranstaltung, aber möglicherweise ist es vielleicht doch nicht genug. Das heißt, man muss einfach dranbleiben und gucken, wo passt es gut, wer kommt dazu, wer hat Zeit. Und ist dann auch 2 Tage hier.
Jetzt ist in euren 3 Beschreibungen das irgendwie so selbstverständlich, dass diese Gruppen hier alle treffen. Aber ich kenne zumindest auch eine Welt, in der treffen sich die Wissenschaftlerinnen auf Wissenschaftstagungen und die Lehrkräfte auf Lehrkräftetagungen. Und dann gibt es noch den zivilgesellschaftlichen Kongress, der ist irgendwo da draußen, hätte gerne andere Leute, aber eigentlich treffen sich da auch nur dieselben Leute. Ist vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber umgekehrt ist es hier ja wirklich denkbar bunt. Warum ist es hier anders als zumindest in meiner klischeehaft alten Welt? Was glaubt ihr, macht das aus, dass hier Leute tatsächlich sehr, sehr bunt zusammenkommen, die offensichtlich auch sehr engagiert und motiviert zusammenkommen?
Du hast eben etwas ganz entscheidend gesagt, in meiner alten Welt, vielleicht klischeebehaftet. Vielleicht war die Welt früher kompliziert, aber eine komplizierte Welt kann ich durch eine feine Planung handeln. Wir sind aber in einer komplexen Welt und eine komplexe Welt lässt sich nicht vollends planen. Sie hat Stolperstricke, sie hat Fallen, sie hat Unvorhergesehenes. Und Lösungen in einer komplexen Welt zu finden, wie beispielsweise, wie kriegen wir eine offene Bildungs-KI, die auch noch nachhaltig ist, in die Schule, das ist nichts, was ein Landesinstitut leisten kann. Das ist wahrscheinlich auch nichts, was der Zusammenschluss aller Landesinstitute in Deutschland leisten kann. Das ist auch wahrscheinlich nichts, was das HPI alleine leisten kann oder Wikimedia. Aber wir gemeinsam, wir sind in der Lage, auf diese komplexe Situation zu reagieren. Und nur gemeinsam sind wir überhaupt in der Lage, offene KI zu entwickeln und dann über die formalen Strukturen, die wir haben, in die Schulen zu bringen.
Ich würde dazu noch ergänzen wollen, dass es auch für viele Beteiligte und Teilnehmende hier interessensgeleitet ist. Und vor allen Dingen auch haben uns Menschen gesagt, dass es für sie eine Herzensangelegenheit ist, heute hier dabei zu sein, Input zu geben und überhaupt über das Thema sprechen zu können, weil es immer noch ein Nischenthema ist, was wir bedienen. Und wir natürlich auch versuchen wollen, mit der Expertise, die da ist, möglich ein besseres Verständnis für alle zu bekommen, um es dann mehr in die Breite zu tragen. Und ich glaube, das ist die perfekte Gelegenheit, dadurch, dass es eben auch bundesweit angelegt ist, dass wir hier nicht nur auf einer Stelle treten, sondern möglichst breit auch in die Praxis blicken zu wollen, zu gucken, was passiert eigentlich schon, von dem wir noch gar nicht wissen, dass es eigentlich passiert. Und deswegen brauchen wir auch gebündelte Kräfte. Und da sehe ich uns auch an einer Stelle so zusammenarbeiten, dass wir das Gefühl haben, wir ziehen alle an einem Strang. Und das fühlt sich gut an.
Ganz viel Nicken am Tisch. Was heißt das danach in die Breite tragen? Sind hier sozusagen jetzt mal zugespitzt nur Leute, weil die finden in ihren Kreisen sonst niemand, der sich für ihr Thema interessiert? Und hier ist dann eine Gruppe, die kommt zwar aus verschiedenen Bereichen, aber sie haben das gemeinsame Interesse. Und danach gibt's dann doch, geht's weiter in den bundeslandspezifischen Tagungen und die Wissenschaftler machen bei ihren Tagungen weiter.
Ja, für uns ist es zuerst wichtig, einen Überblick zu kriegen. Wir kennen die Perspektive von der Technik. Wir bauen Lösungen oder wir helfen Lösungen, also KI-Lösungen zu bauen. Aber es fällt uns ein bisschen dieser Überblick, hier in Bezug mit der Schule, wie ist denn Alltag in der Schule? Wir können nicht mehr sagen, ja, KI ist der Zukunft. Das ist nicht mehr der Zukunft. Das wird schon von den Schülern und Schülerinnen benutzt. So, wir können nicht einfach die Frage. Aber für uns ist wichtig zu verstehen, wie können wir helfen, Lehrkräfte, um KI zu entwickeln oder einzusetzen.
Aber habt ihr das in der Wissenschaft nicht schon früher gemacht? Gab es da nicht Fokusgruppen oder irgendwelche Laborexperimente? Dann hat man das geguckt und dann wusste die Wissenschaft, wie es geht?
Ja, der Wissenstransfer ist immer schwer. Also so dieser Schritt zwischen, was wir forschen oder was wir entwickeln und einen Schritt weiter und das zu Leute zu bringen, also zu Schulen oder zu Verwaltungen, das ist immer kompliziert. Also das, man braucht immer Zeit, man braucht immer, ja, man muss sich Mühe geben. Sonst viele Forschungsergebnisse erreichen die Leute nicht.
Bist du repräsentativ für die Wissenschaft? Also glaubst du, das ist schon jetzt so, was du sagst, dieses gemeinsame sich zusammensetzen ist jetzt der Normalfall oder bist du eher noch die Ausnahme?
Ich weiß nicht, also so unser Projekt ist, also wir sind komische Vögel. Wir passen auch nicht richtig gut an der Struktur von dem HPI im Sinn von so Universität oder Hochschule. Wir sind ein Drittmittelsprojekt von der Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt befördert. Das wird wir laufen so ein bisschen mit mehr Freiheit. Das erlaubt uns auch, so hier zum Beispiel zu sein. Es ist nicht so oft, dass Forscher zu solche Tagungen kommen. Das für uns ist gut.
Und aber würdest du Werbung dafür machen, dass auch aus anderen Projekten Menschen zu solchen Tagungen kommen? Oder würdest du sagen, ihr habt schon was Spezielles, das für euch besonders relevant ist? Oder
nee, ich glaube, alle Akteure sind hier nicht nur eingeladen, sondern die sind nötig. Für uns ist interessant, aber ich bin sicher, dass für alle, das ist so interessant wie für uns. Jeder kann auf jede unterschiedliche Ebene etwas davon kriegen. Und das ist,
nicht nur, weil ihr komische Vögel seid. Jörg Steinemann, seid ihr komische Vögel im NLQ oder seid ihr auch schon der Normalfall?
Das ist eine Grundvoraussetzung, glaube ich. Nein, im Ernst. Ich möchte das nochmal aufgreifen, was du gesagt hast. Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Landesinstitut und dann das Weitertragen in die Schule. Also letztlich der Weg von der Wissenschaft in die schulische Unterrichtspraxis. Das ist ja kein trivialer Weg oder auch keine Selbstverständlichkeit. Und in der Vergangenheit war es nicht selten so. Die Wissenschaftler haben geforscht über einen Projektzeitraum von 3 Jahren. Da war das Projekt abgeschlossen. Dann hat noch eine Person aus dem Projekt an die NRQ-Tür geklingelt und hat uns die Projektergebnisse überreicht, hat dann gesagt, tschüss. Und wir hatten die Ergebnisse und mussten dann damit weiterarbeiten. Das funktioniert. Es dauert aber sehr lange und es ist sehr arbeitsintensiv. Und vielleicht verliert man auch eine ganze Menge dabei an Informationen, an Inhalten. Und das war ja mit ein Grund, warum wir gemeinsam dieses Treffen initiieren, damit wir frühzeitig voneinander wissen, frühzeitig voneinander erfahren. Ich habe heute schon auch mit anderen Universitäten gesprochen, Kontakte geknüpft, um eben den Austausch in laufenden Projekte zu haben, damit man die Forschungsergebnisse kriegt, gegebenenfalls Rückmeldungen gibt, das sogar beeinflussen kann, wie ist denn die Wirksamkeit in der Schule? Und so in einem, du sagtest das so schön, ko-kreativen Prozess die Wirksamkeit der Forschungsergebnisse für Schulen, für Lehrkräfte, für Schülerinnen optimiert.
Richtig, ja.
Das ist das eine. Oder das zweite auch. Um das noch mehr in die Breite zu tragen, ist natürlich für uns auch essentiell zu gucken, was sind für uns die tragfähigen Argumente, die wir nutzen können, um auch mit Politik zu sprechen. Zu gucken, wie wir es einerseits auf Landesebene thematisch auch breiter streuen. Was heißt eigentlich offene KI in der Schule? Welche Praxisbeispiele gibt es in die Richtung schon? Was funktioniert? Und das auch in Richtung Bund transparent zu machen. Also eigentlich ist es ein Win-Win in dem Sinne, wir kommen hier zusammen, vernetzen uns, lernen uns besser kennen, wissen besser übereinander Bescheid, können wiederum das auch nach außen hin transparent machen und zeigen, okay, solche ko-kreativen Netzwerktreffen funktionieren, auch in dem Sinne, dass wir als Community wachsen, was auch immer Community dann in dem Sinne meint, aber auch eine gemeinsame Stimme in Richtung Politik zu haben und das stark zu machen und vor allen Dingen auch zu zeigen, das ist nicht nur ein Nischenthema, sondern das funktioniert auch in der Breite, wenn man es dann hören will. Und deswegen brauchen wir auch gute Argumente und die kriegen wir auch größtenteils so zusammen, dass wir Schritt für Schritt und vielleicht sogar auch mit einer anderen nächsten Veranstaltung dann weiter daran arbeiten können.
Das erhöht ja nochmal den Schwierigkeitsgrad, wenn du jetzt auch noch die Akteure aus der Bildungspolitik dazu nimmst. Mhm. Meine Beobachtung ist, dass Wikimedia schon ja aber einen dialogorientierten Weg eingeschlagen hat. Und auch das vielleicht für euch selbstverständlich, aber es ist ja zumindest auch eine Welt denkbar, in der eine zivilgesellschaftliche Organisation sagt, nein, wir gehen eher auf Konfrontation oder zumindest sehr kritische Begleitung dieser Prozesse. Ihr seid aber eher dialogisch angelegt. Täuscht es? Und wenn nein, warum macht ihr das so?
Da bist du nicht getäuscht. Also wir gehen auf jeden Fall den Weg des Netzwerkens. Also das, was wir jetzt hier gerade aufbauen, ist natürlich auch eine Erweiterung des Dialoges, der an vielen Stellen einfach schon passiert und wo man guckt, wie wir auch gemeinschaftlich, also an einzelnen Projekten eben weiterarbeiten können und versuchen, den Diskurs innerhalb der Gesellschaft, der ja schon passiert, noch in die Richtung Openness zu steuern und auch zu überlegen, okay, was heißt das dann im Endeffekt, den Finger in die Wunde zu legen? Also konfrontativ im Sinne von, stellt euch dem Ganzen, schaut näher hin, was eigentlich passiert und dann dialogisch daran zu arbeiten, wie wir gemeinsam Bildung so gestalten können, dass es auch in der Zukunft für uns funktioniert.
Ist es anstrengender als Konfrontation? Oder einfacher?
Es ist die Frage, welche Mittel und Ressourcen man dafür aufwendet und an welcher Stelle man sich da befindet. Ich finde, Konfrontation in dem Sinne ist notwendig, auch die Reibung, die wir hier auch erfahren, um besser zu verstehen, aber auch zu lernen, was wir vielleicht noch gar nicht so richtig im Blick haben oder auch vielleicht verdrängt haben, um dann wiederum den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, okay, wir lernen daraus. Da bin ich wieder eigentlich auch so ein bisschen bei meinem Anfangspunkt. Vielleicht muss man hier und da ein paar Fehler machen, was auch immer das bedeutet, um daraus zu lernen und dann dialogisch, gemeinschaftlich weiterzuarbeiten. Also ich glaube, es ist alles mit Kraftaufwand verbunden, aber ich würde nicht sagen, dass das eine oder das andere anstrengender ist. Nein.
Bei einer Tagung von Kompetenzverbund Lernen Digital, wir verlinken das Video mal in den Shownotes, hat eine Wissenschaftlerin gesagt, Co-Konstruktion bei der digitalen Transformation ist wahnsinnig aufwendig und anstrengend und unerlässlich. Ist das was, was ihr auch teilen würdet? Und wenn nein, wie anders?
Also jede große Änderung braucht immer Kraft. Man kann nicht, besonders in Gesellschaft, große Änderungen schaffen ohne Reibung, ohne ja Mühe. Es wäre zu einfach. Es kommt immer damit. Und was wir nicht sagen können, es ist, naja, man braucht sich Mühe geben, habe jetzt Zeit oder die ja, die Energie nicht, um das zu machen. Also da können wir nicht uns dagegen entscheiden. Also wir müssen das Thema auf den Tisch bringen und Maßnahmen nehmen und das muss gemacht werden. Da gibt es keine andere Chance.
Ja, es ist aufwendig, es kostet Zeit, aber wesentlich weniger Zeit, möglichst früh miteinander zu kooperieren, zu kollaborieren, als im Nachgang das fertige Paket vor die Haustür gelegt zu bekommen. Und man braucht auch die Konfrontation, aber die konstruktive Konfrontation. Ich gehe gerne in eine Konfrontation, solange sie wirklich konstruktiv bleibt. Und in dem Moment, wenn Wissenschaft, Landesinstitute, Lehrkräfte möglichst frühzeitig zueinander finden, idealerweise vielleicht sogar schon in der Phase, wo die Projektanträge formuliert werden. Am Anfang ist die Idee noch ganz klein und weich und zart und man kann sie gemeinsam formen. Aber wenn sie erst einmal groß und erwachsen ist, dann ist sie verhärtet und dann wird es umso schwieriger, umso kräftezehrender, das in die richtige Position wiederzubringen.
Was mir dazu noch einfällt, was ich ganz wichtig finde, auch im Zuge der Zusammenarbeit, die wir jetzt hatten, auch wenn wir de facto hier zusammenkommen, ist besser nachvollziehen zu können, wie unterschiedlich Prozesse in-house, in den jeweiligen Institutionen, in den Organisationen, in den Schulen laufen, von denen wir nicht unbedingt direkt wissen, nur weil wir mal von außen drauf geguckt haben. Und das hilft ungemein, Verständnis auch dafür aufzubauen, dass Dinge anders laufen, Zeit brauchen, dass wir vielleicht auch mit einem anderen Feingefühl auch an manche Dinge herantreten, dass wir besser nachvollziehen können, wie Prozesse laufen. Das ist sehr meta gesprochen, aber ich glaube, das ist unglaublich wichtig, um StakeholderInnen, AkteurInnen besser kennenzulernen und zu wissen, mit wem sitze ich eigentlich am Tisch.
Das heißt, bei der Tagung lernt ihr auch ein ganzes Stück auf der Meta-Ebene. Also ich war jetzt heute einen halben Tag hier dabei und habe schon den Eindruck gehabt, es geht natürlich viel um die Sache offene KI in der Schule, aber auch um die Frage, wie arbeitet mein Gegenüber oder meine potenzielle Partnerin oder sowas. Ja. Wenn wir uns das vielleicht nochmal genauer anschauen, wie arbeitet ihr hier? In der Tagung denkt man ja erstmal, das Format kenne ich, habe ich schon viel gesehen. Wie gestaltet ihr dieses Zusammenarbeiten aus?
Oh, ich habe gerade so viele Antworten auf einmal, dass ich Mühe habe, die erste Antwort loszuwerden. Natürlich steht am Anfang erst einmal ein, wo fangen wir an? Natürlich gibt es eine Idee, die entwickelt wird und dann wird gemeinsam darüber gesprochen, was sind die Rahmenbedingungen, worauf zielen wir ab, was ist die Zielsetzung, wie können wir das Setting gestalten, wo machen wir das eigentlich, in welcher Location, wo sind wir? Wir haben uns für die Location hier in Lehrte entschieden und dann wird das drumherum gebaut. Dann wird geguckt, wie kommen wir gut in einen Arbeitsmodus, der auch dazu führt, dass wir uns kennenlernen können, der dazu führt, dass Menschen sich inspiriert fühlen und gleichermaßen auch eigene Anstoßmöglichkeiten haben für ihren eigenen beruflichen Kontext, der sehr divers ist aufgrund der StakeholderInnen-Sphären, die wir hier vertreten haben. Und dann, ja, gibt es einen Zeitplan für gewöhnlich. Dann trifft man sich in Online-Calls, bespricht es wiederum und arbeitet an Konzepten und dann geht's irgendwann los und freut sich, dass es endlich soweit ist und man vor Ort ist. Ja.
Für mich hier ist ein zentraler Aspekt natürlich, dass sich gegenseitige kennenlernen. Hier sind neue Personen, neue Gesichter im Vergleich zu unserer ersten Tagung. Aber im Vergleich zum Altersgeschäft, wo Mitarbeitende aus dem Landesinstitut durchaus gerne normativ wahrgenommen werden. So, der ist vom Landesinstitut, der hat das und jenes gesagt, das muss ja richtig sein, das muss stimmen. Nein, muss es auch nicht immer. Und wir haben hier auf so einer Tagung, das haben wir auch im Vorfeld ausgemacht, das ist auch kommuniziert, in den Arbeitsgruppen, das sind Safe Spaces. So, jede Person darf alles sagen, darf sich frei äußern. Es wird erstmal nichts nach außen getragen, sodass man also auch in seiner Rolle als Mitarbeiter eines Landesinstituts oder in Mitarbeiterin des eines Kultusministeriums offen und ehrlich seine Ideen äußern kann. Und man diskutiert eben mit den Fachpersonen der verschiedenen Disziplinen die Ideen. Und dann sagt man, ja, war vielleicht nicht so eine gute Idee, lege ich beiseite. Mhm. Oder ja, das war gut, lasst uns das gemeinsam weiterentwickeln. Aber sowas entsteht nur im Vertrauen in einer geschlossenen Umgebung, wo man über alles reden darf und alles reden kann.
Ich muss sagen, also so als Gast, als Teilnehmer, für mich war sehr überraschend, also die unterschiedlichen Workshops oder die unterschiedlichen Teile der Tagung sind richtig gut organisiert. Also das überrascht mich nicht, aber es überrascht mich, dass schon bei den ersten Fragen hat sich schon gezeigt, also so, ich hatte nicht die Möglichkeit, ich hatte eine sehr strukturierte Route, um uns zu bewegen. Und schon mit den ersten Fragen hat sich gezeigt, die unterschiedlichen Perspektiven der Teilnehmer und wie bunt und wie komplex das Problem ist. Und das hat uns viel Material gegeben, um die Ideen weiterzuentwickeln. Also das fand ich richtig reich. Also hat, ja, das war für mich sehr überraschend. Also diese Pluralität, diese von wenige Elemente haben wir ja schon große, sehr interessante Diskussionen gehabt. Also
man muss halt noch eine Nummer konkreter. Also theoretisch kann man sagen, so, das, was hier passiert ist, Multi-Stakeholder oder multiperspektivische Co-Konstruktion irgendwas. Aber nehmen wir mal an, ich wäre heute nicht hier gewesen. Dann nehmen wir uns eine virtuelle Zuhörerin, nennen wir sie, weiß ich nicht, Henriette S. aus ER. Die weiß gar nichts darüber. Sarah, kannst du dir erzählen, wie wird denn hier ganz konkret gearbeitet? Wie sieht multiperspektivische Co-Konstruktion um 11.20 Uhr aus?
In einem Bild.
Kannst du auch konkret erzählen, was macht ihr?
Ja, ich würde, also am liebsten würde ich die Person direkt einladen und sagen, komm vorbei, schau dir das an, weil es ist, finde ich, gar nicht so einfach zu erklären, wenn man nicht direkt drin sitzt. Weil ein Gedanke, der mir noch davor kam, ich finde, der spielt da ganz gut rein, ist die Sache, die, dass wir natürlich auch in einem Team hier zusammenarbeiten. Meine Kollegin und ich, Christine Eumann, die noch mit dabei ist, die unterstützt ungemein auch in der Moderation. Und wir haben uns fest vorgenommen, dass wir uns eben nicht alles ganz fest vorgenommen haben, sondern dass wir auch die Möglichkeit haben, für uns so anzupassen, wie es die Teilnehmenden dann auch brauchen, auch für den nächsten Tag zu gucken, was sind denn eigentlich tatsächlich die Bedarfe, die sich aus den Diskussionen zuvor ergeben haben, müssen wir nochmal an dem Format anpassen für den nächsten Tag. Das ist nicht alles in Stein gemeißelt. Also wir haben schon die Möglichkeit, da nochmal näher hinzuschauen und das so umzubauen, wie wir es gerne hätten. Das soll Henriette S. aus R. eher ein Bild vermitteln von, wir haben einen Rahmen, den wir geben, der auch als Safe Space dient, der aber so viel Flexibilität auch an den Tag legt, dass wir hier mit unterschiedlichen Perspektiven gut zusammenarbeiten können. Das ist immer noch sehr meta gesprochen. Ich würde aber sagen, immer noch komm vorbei, je nachdem, wo wir uns wieder zu einer Veranstaltung treffen können und probier das mit aus, weil du kannst es selber auch mitgestalten. Also wir geben nicht alles vor und probieren es aus. Das war jetzt schon sehr lang.
Henriette S. aus R. traut sich noch nicht, weil sie weiß ja nicht, wie das hier aussieht. So, es gibt ja nicht mal so ein richtiges Programm. Was soll denn das sein?
Ja, es gibt ein Programm, selbstverständlich. Wir haben ein sehr konkret ausgearbeitetes Programm mit klaren Uhrzeiten. Aber innerhalb dieser einzelnen Programmpunkte sind wir natürlich sehr flexibel. So haben wir beispielsweise heute in unserer Arbeitsgruppe, wo es um technische Umsetzung geht. Es ist ja zweiteilig, heute 3 Stunden und morgen Vormittag nochmal. Und wir arbeiten nach dem Grundsatz der Divergenz, Konvergenz. Und heute haben wir sehr breit gedacht. Das heißt also, wir haben diskutiert zwischen die Range, jede Schule braucht einen eigenen KI-Server im Keller, wo offene KI-Modelle laufen, bis hin zu das Land stellt zentrale KI-Server mit einer offenen KI zur Verfügung. Oder muss das der Bund machen? Sind dafür die WissenschaftlerInnen zuständig? Also in dem Bereich haben wir beispielsweise ein Feld eröffnet. Oder auch, muss das Land Rahmenbedingungen, Vorgaben machen? Oder ist das Aufgabe einer jeden einzelnen Schule? Also wir haben heute so die großen Eckpunkte, die Flutlichtmasten gesetzt, ganz am Rand, um alle abzuholen, alle mitzunehmen. Und morgen ist es dann unsere Aufgabe, wirklich konvergenter zu werden, um ganz klar die nächsten Schritte zu definieren. Und da kann ich einfach nur jede Person einladen. Mach mit. Also wir dokumentieren und die Dokumentation ist selbstverständlich öffentlich.
Was ist euer Ziel, was denn morgen am Ende fertig sein soll als Zwischenstand? Fertig ist ja bei euch ganz sicher nicht abgeschlossen, aber was ist der nächste Zwischenstand morgen am Ende der Tagung?
Ich habe gerade so Pinky and Brain Vision. Also für morgen ist ein nächster Schritt, und das ist eigentlich schon sehr, sehr viel. Von daher würde ich sagen, wir arbeiten uns darauf hin, für uns gemeinsam auch Umsetzungsszenarien für die Praxis zu haben. Also für die Schulpraxis, genauer gesagt. Und dann heißt es einerseits zu überlegen, was bedeutet beispielsweise, wenn wir jetzt bei den Themen sind, bei der KI-Verordnung, wie konkret können wir dann auch Beispiele für Lehrkräfte, für die Schulpraxis mit an die Hand geben? Was sind da mögliche Szenarien, die also von hier aus dann auch weitergetragen werden? Genauso eben, was das Thema Kompetenzmodelle, Fortbildung anbetrifft. Einerseits eben auch zu schauen, was passiert eigentlich schon, aber wo müssten wir vielleicht auch noch ansetzen, beispielsweise in der ganzheitlichen Lehrkräftebildung, was die drei Phasen anbetrifft, weitere Punkte. Also man kann es noch viel, viel breiter stricken, aber das heißt für uns an den Punkten, wo wir, die wir jetzt hier zusammenkommen, zu sagen, was sind konkrete Umsetzungsszenarien, das für uns dann morgen auszuarbeiten. Das ist das eine. Und dann der dritte Part ist dann eben auch noch die technische Umsetzung für KI-Infrastrukturen.
Wir sind tatsächlich schon auf der Zielgeraden. Vielleicht eine Einschätzung zur, also vielleicht von Mario, du bist ja am stärksten von uns in der technischen KI-Welt zu Hause. Hast du eine Erklärung, warum das vielleicht kein Zufall ist, dass bei genau dem Thema digitale Transformation und KI in der Bildung solche Formen hier funktionieren oder vielleicht auch in die Breite kommen? Und nicht beim Thema, weiß ich nicht, zoologische Fortschritte im Bereich Artenvielfalt.
Also ich glaube, es funktioniert, weil es ist sehr gut eingesetzt. Also es ist nicht jeder kann das machen und es funktioniert gut. Also ich muss da ein Lob an der Veranstalter geben. Also es ist sehr gut organisiert. Aber ich glaube, das Thema ist, ich glaube, hier den Schlüssel. Es ist nicht nur wichtig für alle, sondern es ist auch ein Thema, das dringt. Also es sollte schnellstmöglich eine Lösung geben, weil hat sich alles sehr schnell geändert. Die Schule oder die Schulwesen ist nicht mehr wie vor 5 Jahren, vor 10 Jahren. Hat sich alles geändert und wir müssen uns so schnell wie möglich anpassen. Ich glaube, bei anderen Themen es läuft ein bisschen langsamer, aber hier machen wir uns alle Sorgen und es ist nicht nur, dass es uns die KI interessiert, sondern dass es, wir machen uns Sorgen.
Nehmen wir eine Abschlussrunde dazu an Jörg und an Sarah noch die Frage, warum ist es vielleicht kein Zufall, dass beim Thema digitale Transformation, KI in der Bildung solche Formate entstehen?
Digitalität oder Digitalisierung ist ein Beschleuniger der Gesellschaft, ein Beschleuniger der Entwicklung und KI beschleunigt das Beschleunigte noch einmal. Und im OECD-Lernkompass 2030 auf Seite 9 wird der Begriff des sozialen Schmerzes genannt. Das heißt also, dass die technische Entwicklung und die Schulentwicklung immer weiter auseinanderdriften und das Delta, die Differenz dazwischen, das ist der soziale Schmerz. Und unsere Aufgabe ist es eben, diesen sozialen Schmerz geringer werden zu lassen, dass also Schulentwicklung mit der technischen Entwicklung mithalten kann, mit dieser beschleunigten Entwicklung. Und das ist unsere zentrale gesellschaftliche Aufgabe. Und diese zentrale Aufgabe, das schaffen wir nur gemeinsam, wenn Wissenschaft, zivilgesellschaftliche Institutionen, staatliche Organisationen, kommerzielle auch gehören auch dazu, zweifelsohne. Wenn alle zusammenarbeiten, nur dann schaffen wir es, diesen sozialen Schmerz wieder zu verringern.
Das ist eine wirklich schöne Antwort, muss ich sagen. Die versuche ich jetzt nicht zu toppen. Ich habe gerade überlegt, ich denke, dass Menschen das Bedürfnis haben, nicht mehr alleine vor sich hin zu grübeln. Und auch diese viel Last an komplexen Aufgaben, die wir medial auf uns einprasseln sehen, dass wir damit nicht alleine sein wollen, sondern dass wir Räume brauchen, die auch im Physischen funktionieren und nicht nur online, dass wir zusammenkommen, uns austauschen können und einfach auch mal das aussprechen, was für uns vielleicht Schmerz bedeutet, auch im Alltag, bei der Arbeit, bei den Herausforderungen, vor denen wir stehen. Was bedeutet KI? Was bedeutet Digitalisierung? Wo befinde ich mich da eigentlich, um mich selber auch besser verorten zu können? Und ich glaube, das ist einfach hilfreich, eine gemeinsame Chance im Sinne von, wir zeichnen vielleicht mal eine Karte von uns allen, wo wir da stehen und wo wir gemeinsam hinwollen. Und ich glaube, dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Bedürfnis nach, ich will wo dazugehören, wo ich das Gefühl habe, wir bauen an etwas gemeinsam, das fehlt. Ich habe das Gefühl, dass es aufgrund von sehr, sehr vielen anstrengenden Themen, die draußen überall in der Welt passiert, brauchen wir diesen Gemeinschaftsaspekt und das ja immer mehr, ehrlich gesagt.
Wer jetzt diesen Podcast hier hört und sich denkt, das interessiert mich, die Suchergebnisse, die Dokumentationsergebnisse will ich mir anschauen von dieser Tagung, der findet es entweder in den Shownotes oder wenn der Podcast vor den Ergebnissen erscheint, dann können die Leute es ja trotzdem finden, weil vielleicht hören die den Podcast erst im Frühling, was wir uns jetzt gerade noch nicht vorstellen können. Wir nehmen hier gerade noch im fast Winter auf. Was geben die Leute in die Suchmaschinen ihrer Wahl oder den KI-Assistenten ihrer Wahl ein, um diese Suchergebnisse zu finden? Wir verlinken, was wir können. Und sei es nur eine Suchanfrage. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch drei. Und jetzt nutze ich was aus, was wir sonst bei diesem Podcast nie haben. Wir können nämlich gleich einen Abschlussapplaus machen, weil das haben wir am Anfang gar nicht gesagt. Das war ein Podcast mit Publikum, weil inzwischen so gefühlt die halbe Tagung um uns rum sitzt. Die mussten die ganze Zeit ruhig sein. Jetzt bitte ich sie aber um das Gegenteil, nämlich einen großen Abschlussapplaus für die drei Podcaster. Vielen Dank an alle Menschen, die das vor dem Mikrofon und auch hinter dem Mikrofon ermöglicht haben. Wer nochmal mehr wissen möchte, vielleicht auch, wie es da aussah, kann das Ganze in einem Video sehen. Wir haben vor Ort ein kleines Video gedreht mit zwei zusätzlichen Personen, Heike Gleibs von Wikimedia Deutschland und Dr. Doug Danzglock vom Kultusministerium in Niedersachsen. Und auch von den beiden wollten wir wissen, wie kommt es zu so einer Kooperation und warum ist das vielleicht ein erfolgreiches Modell für die Gestaltung der digitalen Transformation? Das Video findet ihr über unsere Shownotes oder wenn ihr bei YouTube nach Lern Digital schaut. Wir wollen in die Zukunft blicken bzw. hören, denn wir haben wieder Sprachnachrichten von euch bekommen. Die Frage für unser heutiges Meinungsmosaik lautete, was sind deine Wünsche für die Lehrkräftebildung zum Thema digital gestütztes Lehren und Lernen in den kommenden Jahren?
Ich wünsche mir für die Lehrkräftebildung in den kommenden Jahren, dass alle AkteurInnen, die einen wertvollen Beitrag zur Professionalisierung leisten können, auch beteiligt werden und gemeinsam Angebote schaffen. Damit meine ich, dass die Universitäten mit ihrer wissenschaftlichen Expertise und Evidenzbasierung, Landesinstitute und auch freie und regionale Fortbildungsanbieter als Expertin für Fortbildung und zum Beispiel EdTechs als Anbieter für digitale Lösungen in enger Zusammenarbeit mit PraxisvertreterInnen Fortbildungsangebote gemeinsam entwickeln sollten.
Für die Lehrkräftebildung der nächsten Jahre wünsche ich mir, wie wahrscheinlich für die Bildung insgesamt, dass wir Lernen, Lehren und Pädagogik mit einer größeren Ernsthaftigkeit betreiben. Und Ernsthaftigkeit, damit verbinde ich, dass wir uns bewusster machen, welch große Relevanz eigentlich in diesem gesellschaftlichen Bereich drinsteckt. Weil es eben nicht einfach nur um eine Kompetenzvermittlung geht, dass Menschen sich in diese Gesellschaft einbringen können, sondern es ja vor allen Dingen auch darum geht, tatsächlich gemeinsam zu ermöglichen, eine bessere Welt, eine bessere Gesellschaft zu gestalten. Und so eine Nordsternorientierung, die man vielleicht noch am ehesten in den Nachhaltigkeitszielen oder auch in den Inner Development Goals sieht, die ja dann damit verbunden sind, das ist, glaube ich, was bis jetzt sehr, sehr stark fehlt. Wir orientieren uns doch ganz oft noch so, wenn überhaupt, an solchen Fragen, wie gestalten wir denn jetzt eigentlich im Einzelnen Pädagogik? Aber diese Frage, wo führt Pädagogik denn eigentlich hin und was ermöglicht Pädagogik? Das ist für mich doch sehr, sehr stark im Hintergrund und genau dazu würde ich mir sehr viel mehr Räume wünschen, gerade eben auch in der Lehrkräfteausbildung.
Für die Lehrkräfteausbildung wünsche ich mir, dass von Anfang an klar gemacht wird, dass Digitalität kein Add-on ist, sondern unseren gesamten Tätigkeitsbereich in der Schule durchdringt und Lehren und Lernen verändert hat und weiter verändert. Dazu braucht es natürlich mehr als die Fokussierung von Tools. Es muss um wirksamen Unterricht gehen, um Lernen in einer digitalen Welt, um Urteilsvermögen und um Didaktik. Dazu muss Lehrkräftebildung aber auch selbst lernbereit sein. Schließlich kann sie schlecht vermitteln, was sie selbst nicht lebt. Hier ist in vielen Bereichen, auch mit Blick auf KI, noch Luft nach oben.
Ich wünsche mir, dass digitale Bildung in der Lehrkräfteausbildung kein Zusatzmodul ist. Es soll selbstverständlicher Bestandteil aller Fächer sein. Studierende sollten erleben, wie Lernprozesse mit digitalen Medien gestaltet werden können. Sie brauchen konkrete Modelle, die zeigen, wie Selbststeuerung, Feedback und Differenzierung durch digitale Systeme unterstützt werden können. Gleichzeitig wünsche ich mir eine stärkere Verbindung von Pädagogik und Technologie. Wer versteht, wie Lernen funktioniert, kann digitale Möglichkeiten sinnvoll einsetzen. Lehrkräfte brauchen Sicherheit im Denken und nicht nur Sicherheit im Klicken.
Ich glaube, dass in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte in der Lehrkräftebildung beim digital gestützten Lehren und Lernen erreicht wurden. Das zeigt uns auch der vor kurzem erschienene Monitor Lehrerbildung. Es wurden Curricula weiterentwickelt, Kompetenzen gestärkt, digitale Werkzeuge fest verankert im Studium. Doch ich glaube, ein ganz entscheidender Schritt steht noch aus. Unsere angehenden Lehrkräfte müssen digitale Lernprozesse nicht nur theoretisch verstehen oder sie auch mal beispielhaft anwenden, sondern sie müssen sie selber als Studierende sozusagen an sich erleben. Denn erst wenn sie erfahren, wie sich kollaboratives, adaptives, ja KI-gestütztes Lernen anfühlt, wenn sie es selber erlebt haben, können sie es später auch authentisch und souverän in ihr eigenes professionelles Handeln integrieren. Deshalb wünsche ich mir für die kommenden Jahre eine Lehrkräftebildung, die digitale und insbesondere KI-basierte Lernformen nicht nur vermittelt, sondern selbst konsequent praktiziert und somit gelebte Erfahrung ermöglicht für die Lehrkräfte, die angehenden. Also eben im Sinne eines klassischen didaktischen Doppeldeckers.
Ich wünsche mir für die Lehrkräftebildung in den kommenden Jahren vor allem eins: weniger reine Toolschulungen und mehr Fokus auf Unterrichts- und Persönlichkeitsentwicklung. Im Sinne unserer Schule Vision 2040 geht es nicht darum, immer neue Apps kennenzulernen. Entscheidend ist, Lernen so zu gestalten, dass Schülerinnen und Schüler zunehmend selbstgesteuert, kooperativ und projektorientiert arbeiten können. Digitale Medien, natürlich inklusive KI, können Lehrkräfte dabei unterstützen. Gleichzeitig verändert sich dadurch auch ihre Rolle von der Wissensvermittlung hin zur Lernbegleitung. Und für diesen Rollenwechsel brauchen Lehrkräfte Zeit, Austausch und gezielte Unterstützung.
Wir hörten die Stimmen von und wir danken den Personen Judith Erlmann, Nele Hirsch, Joscha Falk, Christine van der Meer, Würle Ziak-Mahler, Julia Turner. Künstliche Intelligenz und Bildung, das ist im Moment ein Fortbildungsbedarf, vielleicht der Fortbildungsbedarf. Es ist allerdings nicht ganz einfach, überhaupt passende Materialien zu entwickeln, weil vieles in diesem Bereich ja gerade in Klärung ist und weil vieles sich auch weiterentwickelt, noch während man dazu arbeitet. Das Ganze trotzdem anzugehen, ist also Lohn für ein Gespräch in unserer Rubrik Hashtag trotzdem. Und es gilt umso mehr, wenn man dann auch noch hört, dass man in Niedersachsen einen Weg gegangen ist, das Ganze offen als Open Educational Resources zu machen und das dann gleich mit mehreren Bundesländern zusammen. Wie das geht, erzählt uns jetzt vom NLQ, dem Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung, Jörg Steinemann. Ich möchte mit Jörg Steinemann über ein Fortbildungsangebot reden zum Thema künstliche Intelligenz. Und das ist jetzt nicht das allererste Fortbildungsangebot, was in diesem Bereich entwickelt wird. Aber es ist eins, das als OER entwickelt wird, das länderübergreifend entwickelt wird, das mit dem Anspruch auf Weiterentwicklung und Anpassung entwickelt wird. Und muss man sagen, boah, ist schon ein fortgeschrittener Schwierigkeitsgrad, wo sich doch das Thema, über das wir sprechen, noch rasant entwickelt, während wir auch nur darüber sprechen. Jörg, wie fing die Geschichte an? Was ist euer Anspruch mit dem Projekt Kompetenzraster KI.
Du sagtest eben, das ist nicht die erste Fortbildung, die wir anbieten. Das stimmt. Ich erinnere mich noch gut an den Januar 2023, als wir die ersten Fortbildungen zu ChatGPT 3.5 damals angeboten hatten. Völlig unerfahren, völlig unwissend, aber mit, wir machen es einfach einmal. Und dann im Laufe der Zeit haben wir natürlich immer weitere Fortbildungen, auch differenziertere Fortbildungen entwickelt, hatten dann aber die Herausforderung, dass wir zwar beschrieben hatten, aber wir hatten es einfach nicht gut genug beschrieben, was wir in den Fortbildungen machen. Das heißt also, es saßen Leute dort, die waren unterfordert. Es saßen Leute dort, die waren überfordert. Es saßen Leute dort, die haben gesagt, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Das heißt also, weder die Teilnehmenden noch wir waren ab einem gewissen Punkt mit unseren Fortbildungen zufrieden. Und interessanterweise andere Bundesländer auch nicht. Und wir haben uns ausgetauscht und sind dann übereingekommen, wir brauchen ein Kompetenzraster. Wir brauchen ein Kompetenzraster, wo wir unsere Fortbildung eingliedern können, wo aber auch Lehrkräfte und Schulen auf Basis des Rasters sich passende Fortbildung raussuchen können. Und was macht man, wenn man ein Kompetenzraster entwickelt? Man macht eine 3x3-Matrix. In die einzelnen Zeilen schreiben wir Einsteiger, Fortgeschrittene, Profis. Und wenn man nicht weiter weiß, nimmt man Dachstuhl. Und dann nennt man, wie funktioniert es, wie nutze ich es, wie wirkt es. Also hatten wir die 3 Zeilen und die 3 Spaltenüberschriften und haben dann auch in einem länderübergreifenden Prozess, Bayern, Saarland, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, haben die jeweiligen Zellen innerhalb des Rasters definiert. Das heißt also, wir hatten die Überschriften und dann fingen wir an, uns Inhalte zu den jeweiligen Überschriften zu entwickeln. Und mit Inhalte meine ich einzelne Module. Jedes Modul ist einzelnen Kompetenzen zugeordnet. Und mittlerweile haben wir 36 Module, die von verschiedenen Bundesländern entwickelt worden sind und mit der Unterstützung von kommerziellen Agenturen dann auch entwickelt wurden, weil das ist nichts, was Landesinstitute mit ihren Ressourcen alleine schaffen können.
Das heißt, das Wort Kompetenzraster ist eigentlich verniedlichend, weil ihr habt ja nicht nur so ein Raster geschaffen, sondern die Inhalte dafür auch schon entwickelt. Wo endet das, wenn ihr sagt, ihr habt inzwischen 36? Was ist so zumindest ein Zwischenziel? Wo wollt ihr hin?
Wo es endet, wissen wir nicht. Solange uns niemand stoppt und wir die zeitlichen Ressourcen haben, machen wir weiter. Wir haben noch viele weitere Themen im Portfolio und wir differenzieren natürlich immer weiter aus. Denn das ist das Entscheidende, was ich am Anfang sagte. Fortbildung soll nicht dem Lehrkräftezufall überlassen sein. So, also eine Lehrkraft sucht nach Fortbildung, ach, das Thema interessiert mich, da fahre ich mal hin. Sondern es muss systemisch angelegt sein. Das heißt also, eine Schule überprüft auf Basis unseres Kompetenzrasters, welche KollegInnen sind denn in welchen Kompetenzbereichen fit und wo nicht so. Das heißt also, man macht eine individuelle Abfrage, die anonymisiert man und dann habe ich eine Heatmap. Dann weiß ich sehr genau, wo meine Schule sehr gut aufgestellt ist und wo nicht. Und dann kann ich meine Lehrkräfte in diese Fortbildungen schicken, wo eben noch Defizite in diesem einen oder in mehreren Kompetenzbereichen sind. Und wir haben unsere mittlerweile 36 Module, es sind Selbstlernkurse, die aber auch als begleitete, als hybride Kurse umgearbeitet werden. Also wir haben auch einen Beipackzettel, den hat eine externe Agentur für uns entwickelt. Und in diesem Beipackzettel sind 4 verschiedene Möglichkeiten abgebildet, wie man unser Material, was unter CC BY veröffentlicht wurde, auf vielfältige Weise nutzen kann.
Jetzt muss ich bei mehreren Sachen nochmal nachfragen. 4 Bundesländer. Jetzt habe ich schon mal aus Bundesländern gehört, vielleicht nicht aus Bundesländern, nehmen wir es mal aus der Ebene raus, von Menschen gehört, die gesagt haben, naja, man darf ja sowieso in der Schulpolitik nichts länderübergreifend machen. Warum habt ihr das denn gemacht? Wie geht das denn?
Ich wusste nicht, dass man das nicht darf.
Die anderen Länder auch nicht?
Wir haben es einfach gemacht, wir wussten das nicht.
Und jetzt können einfach Leute aus Bayern ein Modul nutzen, das in Niedersachsen entwickelt wurde.
Und aus Sachsen-Anhalt und aus dem Saarland. Und wir haben uns gegenseitig abgestimmt. Und wir haben uns auch gegenseitig korrigiert und wir haben auch noch weitere Expertise. Wir haben medienethische Expertise, wir haben Expertise aus Schulleitungsqualifizierung, aus der Verwaltung, denn das ist ein Kompetenzraster, was nicht nur pädagogische, sondern auch Schulverwaltungsaspekte berücksichtigt. Wir haben also auch ExpertInnen aus der Schulverwaltung mit integriert. Jeder, der nicht schnell genug vor uns weggelaufen ist, den haben wir interviewt und den haben wir eingebunden.
Also wir haben diesen Föderalismus und es geht trotzdem, sagst du.
Ja, wir haben es einfach gemacht, weil wir waren in der gleichen Situation, wir waren unzufrieden. Und wir haben gesagt, wir möchten nicht länger unzufrieden sein, wir möchten unserer Zielgruppe der Lehrkräfte wirksame, nachhaltige Fortbildungen anbieten. Das ist unser Antrieb, das ist unsere Daseinsberechtigung. Und auf Basis dessen haben wir uns zusammengefunden und gemeinsam Module für das Kompetenzraster KI entwickelt.
Jetzt habt ihr gesagt, ihr setzt da so eine CC BY-Lizenz drauf, Fachausdruck Open Educational Resources, OER. Da habe ich auch schon mal von Menschen gehört, die gesagt haben, das macht es nur noch komplizierter. Warum habt ihr es trotzdem gemacht?
Es macht die Sache ganz erheblich einfacher. Wir hatten im Vorfeld überlegt, welche Art der Lizenzierung nehmen wir. Sagen wir, das gehört uns und kein anderes Bundesland darf es nutzen, dann widerspricht dem Gedanken, dass wir zusammenarbeiten. Dann haben wir uns überlegt, nehmen wir CC BY, also Namensnennung Non-Commercial, als Zusatz oder CC BY SA Share Alike unter gleichen Bedingungen weitergeben. Da sind wir aber immer auf Situationen gestoßen, wo Institutionen beispielsweise und unsere Kompetenzzentren in Niedersachsen, die für die regionale Lehrkräftefortbildung sind, die das nicht nutzen dürften. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen das breitestmögliche und das ist eben CC BY, weil ein bisschen Eigenlob sei erlaubt. Unser Name sollte dann genannt werden. Aber ansonsten ist es wirklich, nutzt es, baut es um. Wir geben euch Gebrauchsanleitungen mit, nutzt es als Steinbruch, wie auch immer ihr möchtet. Und du hast noch einen Aspekt gesagt, KI ist so schnelllebig. Ja, das ist richtig. Deswegen geben wir auch keine Prompt-Bibliotheken raus oder so, weil bis wir die veröffentlicht haben, sind sie schon wieder veraltet. In unseren Modulen befähigen wir die Leute, selber Prompt-Strategien zu entwickeln und auch weiterzuentwickeln. Das heißt also, wir sind teilweise auf einer Metaebene, auf einer Ebene, die Monate, vielleicht Jahre auch ihre Gültigkeit hat. Und jetzt werdet ihr sagen, ja, aber die Videos.
Ja, aber die Videos.
Aber die Videos. Die Videos haben wir, da haben wir ein ganz, hatten wir eine, ich weiß nicht, ob die Idee toll ist oder nicht, aber wir haben es gemacht. Wir haben es trotzdem gemacht. Früher hatten wir immer Personen vor der Kamera, die haben etwas eingesprochen mit aufwendigem Hintergrundbild. So, nach 3 Wochen war der Inhalt nicht mehr aktuell. Das heißt also, wir müssen die Person wieder engagieren, wir müssen das gleiche Studio wieder aufbauen, was wir sowieso nie hinkriegen. Dann schneidet man das, dann wiegt das alles mucksig aus. Also, was machen wir? Wir haben einen Text und lassen den Text von einer KI-Stimme einsprechen. Und die visuelle Ebene sind animierte Präsentationen. Also ja, es ist textlastig, aber ein Video ist bebildeter Ton. Das heißt also, der Ton ist das Leitmedium und die Bilder dienen nur der Verstärkung. Und so können wir, wenn sich etwas ändert, den Text ändern mit der Textverarbeitung, wir schreiben den Text um, jagen den Text einmal durch das Sprachmodell, dann haben wir die KI-generierte Sprache, ändern die Präsentation ein bisschen ab, lassen das einmal durchlaufen und dann haben wir innerhalb kürzester Zeit das neue Video.
Das war sehr anschaulich, dass ihr das trotzdem gemacht habt. Lauter Gründe, warum ihr das eigentlich so gemacht habt. Jetzt kann ich mir vorstellen, es hört jemand diesen Podcast aus einem 5. Bundesland und denkt sich, das würde mich schon auch interessieren. Was kann die Person tun?
Uns kontaktieren. Also ganz konkret meinen Kollegen Christian Hake kontaktieren oder mich kontaktieren. Und wir freuen uns immer über weitere Landesinstitute oder auch weitere Stakeholder, die uns bei unserem Vorhaben unterstützen.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Jörg Steinemann. Wie immer verlinken wir alles, was wir verlinken können, in den Shownotes. Und wer die am Ende geäußerte Anregung zur Kontaktaufnahme nutzen möchte, hier nochmal die beiden Namen. Im Podcast hörten wir Jörg Steinemann und der Kollege, den er am Ende erwähnte, das ist der Christian Hake. Und damit sind wir am Ende angekommen. Wer mehr wissen möchte, kann sehr gerne stöbern in der Mediathek von lernen.digital. Dort gibt es wirklich wahnsinnig viele Materialien, unter anderem alle Podcast-Folgen aus unseren 2 Staffeln von Welle Lernen Digital. Das ist also das Ende von Staffel 2 von Welle Lernen Digital. Ob und wann wir uns hier wieder hören, können wir aktuell noch nicht genau sagen. Falls es eine 3. Staffel gibt, erfahrt ihr es aber natürlich über die üblichen Kanäle von Lern Digital, per E-Mail, über den Newsletter oder ihr folgt Lern Digital bei LinkedIn und YouTube und Instagram. Mein Name war und bleibt Joran Buß-Meerholz. Der Podcast heißt Welle Lern Digital und ist für heute erstmal zu Ende. Ich möchte das nutzen, um Dankeschön zu sagen bei allen Mitwirkenden vor dem Mikrofon, hinter dem Mikrofon, bei den Gästen, bei den Teams, die das Ganze redaktionell, organisatorisch, technisch ermöglicht haben. Für mich war es eine ganz, ganz große Freude, mit ganz vielen unterschiedlichen Akteuren in diesem Bereich sprechen zu können. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, bin sehr beeindruckt von der großen Vielfalt von Ansätzen, mit denen das Thema Schule in der digitalen Transformation angegangen wird. Und so vielfältig, wie die unterschiedlichen Aktionen und Projekte sind, umso mehr ist doch beeindruckend der gemeinsame Nenner von eigentlich allen Menschen, mit denen ich zu tun hatte, nämlich dieses große Commitment, diese große, manchmal Begeisterung, auf jeden Fall ein großer Wille, gemeinsam herausfinden zu wollen und gestalten zu wollen, wie wir die Transformation für die Bildung gestalten können. Vielen Dank, alles Gute, bis zum nächsten Mal.